Der Plan war, wir laufen von Kapstadt nach Kairo und stellen einen neuen Weltrekord auf.
Ich habe auch noch sogar so einen WhatsApp-Chat, wo er so fragt, wäre das nicht vielleicht auch was für dich?
Wie wär's, du fährst mit dem Fahrrad nebenher und fliegst danach nach Japan.
Ja, genau, so. Ja. Und ich habe für mich entschieden, okay, in 5 Jahren würde ich mich wahrscheinlich ärgern, würde ich jetzt Nein sagen. So eine komplett verrückte, naive Idee mit meinem Bruder durchzuziehen.
Zwei Brüder und der Traum vom Weltrekord. Fritz Sitte ist immer wieder auf der Suche nach neuen Herausforderungen, nach dem Kick, nach Abenteuern, die noch keiner vor ihm geschafft hat. Dieses Mal mit dabei Bruder Max auf dem Rad mit Kamera und Equipment. Das Power-Duo ist gerade zurück aus Afrika, wollte dort von Kapstadt bis nach Kairo. Fritz zu Fuß und Max mit dem Rad. Es kam allerdings, wie so oft, ganz anders als geplant. Ich will von den beiden wissen, wie das Abenteuer sie an ihre Grenzen und über Ländergrenzen gebracht hat, wie sie als Brüder viele emotionale Momente überstanden haben und, so kurz nach der Rückkehr, wie sie aktuell wieder im Alltag ankommen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Tja, ruhig sitzen, quatschen, so ein bisschen nett hier runterkommen. Bekommt ihr sowas hin oder seid ihr immer noch voller Adrenalin? Weil ich meine, euer Abenteuer ist noch gar nicht lange her. Kann es gleich passieren, dass ihr aufspringt von der Couch und sagt, Leute, ich muss rennen?
Ja, ich bin gerade 30 Kilometer hier hingelaufen, deswegen klappt es jetzt ganz gut mit dem ruhig sitzen und quatschen. Ja. Aber nee, wir haben die letzte Woche, haben wir uns ein bisschen zurückgezogen, einen kleinen Retreat gemacht und das hat vor allem emotional und im Kopf viel Anspannung und Druck rausgenommen. Und jetzt kann man wieder ein bisschen, ja, ist so ein bisschen aus diesem Stress- und Überlebenskampfmodus raus und ist wieder mehr...
Ein bisschen mehr Mensch.
Genau, ein bisschen mehr Mensch und kann sich wieder mehr fallen lassen und mehr lachen und hat wieder mehr Leichtigkeit.
Das klingt sehr gut. Max, du würdest es unterschreiben oder bist du eh der entspanntere Typ von euch beiden?
Nein, ich würde es unterschreiben so. Ich glaube, ich wäre jetzt heute Morgen nicht 30 Kilometer gerannt, aber ich war heute Morgen zum Beispiel schon beim Leistungs-EKG und solche Sachen, die wir jetzt einmal alle durchchecken. Ja, und dann ein bisschen Sport. Tatsächlich muss man noch ein bisschen abtrainieren.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ja. Ja, weil das ist ja die Geschichte heute in dieser Episode. Ihr habt Afrika, ich sag mal, unsicher gemacht. Ihr habt ein Abenteuer dort erlebt, was wahrscheinlich vor euch noch keiner erlebt habt. Und das auch noch gemeinsam als Brüder. Richtig coole Geschichte. Jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Fritz, dein Hobby Nummer 1, kann man ja schon sagen, ist das Laufen, das Extremlaufen.
Eigentlich auch nicht.
Ja, es ist jetzt so geworden.
Geworden, okay.
Durch das Projekt, aber ja, ich sehe mich jetzt selber nicht groß als Läufer, also ich bin jetzt halt viel gelaufen, aber ich identifiziere mich nicht mit dem Laufen, wenn das Sinn macht.
Aber hast du mal durchgezählt, wie viel Paar Schuhe du schon so durchgelaufen hast?
Also jetzt in den letzten 8 Monaten waren es 12 oder 13 Paar Schuhe bei dem Projekt. In meinem Leben weiß ich nicht, aber wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht viel mehr. Also das war jetzt schon sehr konzentriert darauf und ich habe schon ein bisschen Ausdauersport vorher gemacht, aber richtig mit dem Laufen angefangen bin ich so 6 Monate, bevor es losging.
Leicht crazy, oder? Also wenn man drüber nachdenkt und was ihr gemacht habt im Nachhinein, da denkt man sich, die brauchen doch Training vorher, mindestens ein Jahr oder so, krass irgendwie mal gucken, was geht überhaupt körperlich. Max, wie war bei dir so die Vorbereitung? Weil ich meine, du bist mit dem Rad dabei gewesen, muss man ja auch ein bisschen sportlich sein.
Muss man sportlich sein? Ich habe tatsächlich gar nicht trainiert.
Wo bin ich hier gelandet? Unfassbar.
Also literally war wirklich der erste Tag losgefahren in Kapstadt, war auch der erste Tag mit 60 oder über 60 Kilogramm, 60 Kilometer und dem Rad.
Wir haben einmal so eine Proberunde versucht, um See zu machen.
Irgendwo in MacPom, irgendwo da oben.
Ja, so 40, 50 Kilometer. Haben wir dann direkt das Fahrrad kaputt gemacht.
Du.
Ja, anyways.
Und ja, aber das tut dann am Anfang ein bisschen mehr weh. Also da hast du dann, der Körper schreit dann die ersten 2-3 Wochen überall mal rum und dann bist du irgendwann drin.
Bevor wir so richtig ins Abenteuer einsteigen, nochmal kurz zu euren Plänen. Ihr habt ja grob gesagt, so, wir wollen nach Afrika. Ich glaube, Kapstadt so als Startpunkt war auch schon safe für euch. Was war denn sonst so geplant? Wie habt ihr euch überhaupt vorbereitet auf dieses völlig verrückte Abenteuer als Brüder?
Ja, also der Plan war, wir laufen von Kapstadt nach Kairo und stellen einen neuen Weltrekord auf. Der aktuelle oder jetzt aktuelle Weltrekord wurde tatsächlich Anfang des Jahres gebrochen. Sind jetzt 301 Tage. Davor war der aber von 1998, glaube ich, 25 Jahre alt und hatte seitdem niemand gemacht. Und ich glaube, gerade weil ich nicht aus dem Laufen komme, dachte ich mir so, ja, 60 Kilometer am Tag geht schon. ja, ich glaube, alle so, die selber laufen, dachten halt so, niemals. Und ich dachte halt, ja gut, kann man ja mal probieren und nicht viel zu verlieren.
Hat dich keiner abgehalten und gesagt, ey Fritz, bleib mal lieber hier, komm mal runter?
Ja, ist ja immer bei sowas, dass keiner denkt, dass es möglich ist. Vor 4 Jahren habe ich mal einen Ironman gemacht, aber auch hobbymäßig. Also ich hatte schon eine Ausdauersportbasis und das, glaube ich, unterschätzt man bei diesen Abenteuern. Es ist was anderes, als einen Marathon schnell zu laufen. Weil es geht ganz viel darum, sich auf andere Umstände einzulassen, weiterzumachen, okay damit zu sein, wenn auch ja irgendwie die äußeren Umstände anders sind und man sie eben nicht ändern kann, und auch tief zu gehen, also mental tief zu gehen. Und das Körperliche kommt auch viel unterwegs. Und ich wusste oder ich hatte das Vertrauen in diese innere Stärke.
Und dein Bruder hattest du ja auch dabei. Wie kamst du zu der Entscheidung? Ich meine, du hattest zufällig Zeit oder habt ihr euch so abgesprochen? Wie war da die Planung?
Ich hatte tatsächlich, also Fritz kam dann irgendwann mehr und mehr mit dieser Idee um die Ecke. Wann war das denn? So
Anfang 23.
Anfang 23 in dem Winter. Und zu der Zeit hatte ich eigentlich geplant, auch ein Jahr. Also ich arbeite normalerweise in Hamburg und da ein Jahr im Stopp zu machen von meiner Arbeit, nach Japan zu gehen. Also ich bin Goldschmied und da ein bisschen in die Kunst und Kultur einzutauchen. Und dann kam er immer mehr und mehr mit dieser Idee und ich habe auch noch sogar so ein WhatsApp-Chat, wo er so fragt, wäre das nicht vielleicht auch was für dich?
So, wie wär's, du fährst mit dem Fahrrad nebenher und fliegst danach nach Japan.
Ja, genau. So. Ja. Und ich habe für mich entschieden, okay, nach Japan kann ich immer noch mal. Und in 5 Jahren würde ich mich wahrscheinlich ärgern, würde ich jetzt Nein sagen. Ja. So eine komplett verrückte, naive Idee mit meinem Bruder durchzuziehen. Und ja, und dann...
Dann habt ihr gepackt irgendwann. Wie packt man für so ein Abenteuer, was noch nie jemand in der Form erlebt hat? Ihr wolltet ja auch ein bisschen filmen, ihr hattet ja auch hier und da so ein bisschen Sponsoren dabei, ja. Ihr wolltet irgendwie das begleiten einfach. Okay, was packt man ein? Fahrrad, Koffer, irgendwie Taschen?
Ja, Gute Frage.
Ja, ich bin mal nach meinem Bachelor nach dem Studium war ich mal 3-4 Monate auf dem Fahrrad unterwegs. Und hatte von da noch so eine Packliste. Dann war es halt so, okay, das sind die Sachen, die funktionieren. Mehr braucht man nicht. Ein bisschen von kaltem Wetter auf warmes Wetter umgedacht. Und ja, also es ist ja auch meist, ich glaube, Equipment ist so, da mit 80-20 fährt man ganz gut. Und was man dann hat oder nicht hat, macht man noch vor Ort.
Ja, also das fing dann, wir sind nach Kapstadt geflogen. Ja. Und hatten halt alles so grob gepackt. Ich habe da, weil ich halt auch, ich hatte auch weder noch so eine Fahrradtour, hatte ich davor auch nie gemacht. Und ich habe halt größtenteils darauf vertraut, dass Fritz das schon alles irgendwie weiß. Aus seiner Erfahrung, also erst davor auch im Jahr davor, war das 22 dann?
Ja, ja.
Bist du 10 Monate von Kapstadt hoch nach Kenia, alleine ist er mit dem Fahrrad und halt wieder zurück. Und da ist auch diese Idee entstanden. Und damit hatte ich so ein bisschen Vertrauen darin, okay, wir hatten dann auch equipmentmäßig ein echt gutes Fahrrad bekommen und Also so auf so ein paar Core-Sachen haben wir dann gute Zelte, guter Schlafsack, und dann waren wir in Kapstadt und dann, das war natürlich irgendwie so eine Woche voll, du warst voll im Film und nur gestresst und das noch und dann hier das Handy einrichten und wie funktioniert, bla 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 bla, und du hast eigentlich 90% gar nicht hinbekommen, aber irgendwie mit so einem Ding, na okay, wir fangen jetzt trotzdem dann einfach an und der Rest ergibt sich dann on the way.
Hattet ihr eine Route eigentlich vorher? Hast du irgendwie bei Google Maps irgendwas vorher einprogrammiert? Literally. Oder?
Ja, also es war halt, ich habe ziemlich genau Kapstadt Kairo bei Google Maps eingegeben und dann, also wobei man, also es ist auch wirklich erstaunlich, ich bin jetzt halt von Steinfurt oder Borkhorst nach Münster gelaufen und du hast wahrscheinlich 50 verschiedene Routenoptionen, ja, weil es so viele Landstraßen und Radwege und keine Ahnung was gibt. Und in vielen Ländern in Afrika, gerade wenn es so Wüstenabschnitte oder irgendwas sind, Max dachte halt so, ich weiß noch, wie wir irgendwie zu Hause waren, und er dachte, ja, und dann habe ich so ein irgendwie, ja, so ein eben GPS.
Genau deswegen.
Genau, dann habe ich dann so ein GPS und mein Handy am Lenker und dann navigiere ich uns da immer, ne? Und ich so, wir brauchen kein Navi.
Aber das und halt auch nur, weil du diese Erfahrung
also ich hatte,
hattest,
ich hatte die Erfahrung, und irgendwann bist du dann eben genau in Namibia in der Wüste, ja, guckst 50 Kilometer geradeaus auf die gleiche Straße und merkst so, okay, bis Kenia in 5000 Kilometern muss ich dreimal abbiegen. Also es ist halt wirklich, es ist nicht schwierig zu navigieren, außer du gehst jetzt fernab von Straßen, Offroad, aber wir mussten den Straßen folgen, allein schon wegen der Versorgungslage. Ja. Und da hast du echt nicht viele Optionen. Also meist gibt es einfach genau eine Straße, die hoch nach Norden führt, und der folgst du dann. Und wenn du einmal abbiegen musst, dann steht da auch ein dickes Schild, da kannst du schwer.
Tatsächlich haben wir zwischen erstem Versuch und zweiten ein bisschen die Routen geändert. Mhm. Beim ersten Versuch sind wir gerade hoch nach Namibia und wären dann nach Botswana, ja, quasi so einen 90-Grad-Knick abgebogen. Und beim zweiten Versuch sind wir mehr durch Südafrika noch hoch. Auch diese Länder sind alle so riesig, ja. Das ist immer so schwierig vorzustellen, weil die Entfernungen sind einfach unfassbar groß. Und dann direkt nach Botswana und dann durch Botswana hoch nach Sambia.
Ihr habt schon mehrfach jetzt von zwei Versuchen gesprochen. Wir können das ja an der Stelle auch noch mal ein bisschen genauer thematisieren. Mhm. Denn eine Verletzung kam ja dazwischen. Nach wenigen Wochen war es ja schon so, dass Fritz, für dich es einfach nicht mehr weiterging. Ihr musstet an der Stelle abbrechen. Was war passiert?
Ja, ich habe mich an der Hüfte verletzt. Das Hüftgelenk hat sich entzündet.
Nach 22 Ultramarathons.
Ja, also es ist auch, ist irgendwie so, dann steht man da, ist irgendwie 1500 Kilometer, im Schnitt 61 Kilometer am Tag gelaufen bei 50 Grad durch die Wüste. Und dann ist es irgendwie, dann ist es halt ein Failure und denkst so, ja, also ist jetzt irgendwie auch, also kann man ja keinem erzählen, dass das, also hat ja eigentlich alles funktioniert. Und ja, es war echt ein bisschen frustrierend, weil dadurch, dass ich eben nicht aus dem Leistungssport komme, habe ich jetzt vorher auch keinen, also so genau kenne ich meine Anatomie und alles nicht. Und es hat sich dann in einem MRT herausgestellt, dass ich im linken Bein quasi am Oberschenkel-Halsknochen ist mehr Knochen als am rechten. Ist jetzt auch nichts komplett Ungewöhnliches, und mit dieser Dauerbelastung, ja, hat sich das irgendwann entzündet. Ist dann auch erst durch einen MRT-Scan rausgekommen, und dann war klar, okay, Entzündung im Gelenk, also wenn es irgendwas Muskuläres ist, dann kann man ein paar Tage pausieren, Physio, und dann ist gut. Und so hat es über einen Monat gedauert, bis ich überhaupt wieder normal gehen konnte, und damit war dann
also konntest du nicht mal wirklich gehen, also echt krass.
Du warst richtig down, ne? Richtig kaputt.
Ja.
Aber wie ist dieser Moment? Weil ihr hattet ja diese Strecke, die ziemlich gerade eigentlich ja nach oben geführt hat. Irgendwann war ja der Moment, wo du gesagt hast, ich brech ab. Du bist dann so quasi runter von der Straße, es geht nicht mehr. Wie hast du dich da gefühlt? Das muss ja ganz schlimm in dem Moment gewesen sein, weil im Hinterkopf schon ja auch ein bisschen immer der Weltrekord war, ne? Der war ja vorbei dann.
Also das ist ja so ein bisschen so graduell, oder beziehungsweise die Verletzung war sehr ad hoc. Ja. Also ich bin am Abend davor, habe ich so gemerkt, okay, irgendwie bei, weiß ich nicht, Kilometer 55 nochmal kurz Pause gemacht, dann angelaufen und war so ein bisschen unrund und dachte so, ah, okay, aber dann wieder reingelaufen und dann war es auch okay. Und am nächsten Morgen da an der Straße gestanden, wo ich am Tag davor aufgehört hatte, und ich habe es einfach nicht hinbekommen, das Bein zu belasten. Also es hat sich so zusammengezogen, ich konnte einfach dann nicht ordentlich auftreten, und auch wenn ich es immer wieder, manchmal, wenn es muskulär ist, dann ist oft, wenn es dann warm ist, dann läuft es wieder runter, und es ging einfach nicht. Und dann war ich erstmal ganz pragmatisch. So, okay, Verletzung kann passieren, gehört dazu, Auto angehalten, in die nächste Stadt gefahren, irgendwie Leute auf Instagram angeschrieben, so, hey, ich habe hier Problem, wer kennt ein Physio in Windhoek? Ich bin irgendwie gleich, und das funktioniert, also es hat dann auch so funktioniert, ne? Also du stehst da am Hitchhiken, währenddessen irgendwelche Leute, die wir nur über Instagram kannten, haben uns einen Physiotermin besorgt, und ja, zwei mega. Stunden später bist du da irgendwie in der Hauptstadt von Namibia, sitzt beim Physio, der knetet dich durch, und dann hoffst du halt, dass es irgendwie in ein paar Tagen okay ist. Und mit dem Mindset ist es dann auch erstmal gar nicht so schlimm, weil da weißt du ja noch nicht, dass du dann am Ende abbrechen musst. Und dann hatten wir auch noch Riesenglück, dass Verwandte von uns literally 3 Wochen oder 4 Wochen vorher nach Windhoek gezogen waren, und dann konnten wir bei denen auch erstmal bleiben. Und dann kam eigentlich das Frustrierende, dass es nicht besser geworden ist. Also du denkst, hey, okay, Muskel überlastet, ne, habe ich jetzt dran gearbeitet, kommt noch ein bisschen Eis drauf, dann wird es besser durchblutet, ich lasse es ruhen. Und merkst du nach 3 Tagen, es geht immer noch nicht. Nach einer Woche, wir haben, sind dann auch noch 2-3 Mal wieder dahin gefahren und haben es einfach probiert.
Boah, ja, das war tough, ey.
Da baut sich dann echt der Frust auf. Und
Das waren so die ersten 1-2 Mal, wo du wirklich auch richtig down warst.
Max, wie war es denn für dich? Ich meine, du hast ja mitgelitten mit deinem Bruder, warst aber auch ein Stück weit der, der es dokumentiert hat, immer quasi live berichtet hat, wo ihr gerade seid, was so passiert. War es für dich auch so ein richtiger Downer, oder vielleicht sogar hast du gedacht, krass, das gehört auch zum Abenteuer dazu, was hier alles los ist? Wie ging es dir in dem Moment?
Ja, also ich glaube, der erste Versuch, das war fast noch so ein bisschen mehr irgendwie Fritz Projekt und Fritz Idee, und ich war so in der Supporterrolle.
Ja.
Und war so mehr oder weniger da, um das irgendwie zu dokumentieren und um ihn zu supporten. Und auch dann war das, also mit der Verletzung und dieser ganzen Situation, eher so, also ich konnte mich da ziemlich gut irgendwie selbst rausnehmen. War so, okay, aber also ich bin hier für ihn und wir machen das irgendwie, und auch das gehört dazu, diese Verletzung, und jetzt irgendwie, also das ist ja eben auch ein total wichtiger Prozess, mit solchen Sachen umzugehen. Aber mich selber hat es eigentlich gar nicht so doll getroffen. Ich weiß, ich war auch 1-2 Mal, dann klar, bist du auch sad. Wir mussten dann entscheiden, wie machen wir weiter? Brechen wir das Ding jetzt komplett ab? Geht es überhaupt? Was muss er eine OP machen? Wie kann man Reha machen? Was gibt's für Möglichkeiten? Also wir sind zurück nach Kapstadt. Und dort haben wir 3-4 Monate mit 2 Laufcoaches an der Hüfte gearbeitet, keine OP gemacht. Trotzdessen hatten wir mit Radiologen hier zum Beispiel in Deutschland auch telefoniert, und da war so klar, okay, basically, wenn du das nicht operieren lässt, dann wirst du das nicht laufen können, gerade in dieser krassen Belastung. Ja. Und von daher eigentlich ein Wunder für sich, dass das über diese 3-4 Monate, also da nochmal irgendwie Credits auch an die beiden Coaches, ja, Andy und Johnny aus Berlin, dass das wirklich funktioniert, also dass das so funktioniert hat, die durch Übungen jeden Tag und deinen ganzen Effort da auch rein, das wieder so hinzukriegen, dass er dann die Ultras laufen konnte. Und ja, da waren wir dann tatsächlich 3-4 Monate.
Fast
4 Monate in Kapstadt zwischen dem 1. und dem 2., bis es dann wieder losging, jetzt Mitte März. Und ab da wurde es dann auch mehr unser gemeinsames Projekt.
Das heißt, ihr wart quasi über Weihnachten in Kapstadt.
Ja.
Stelle ich mir erstmal ganz okay vor, ist ja eine schöne Stadt so.
Ja.
Aber euch ging es eigentlich um was anderes. Ihr wolltet ja so ein Abenteuer erleben. Ihr habt es dann umorganisiert und ihr habt auch die Reise quasi nochmal neu gestartet. Ihr wart wieder auf Null, ihr wart wieder in Kapstadt, so kann man es ja sagen. Da ging es wieder los. Ihr wart wieder am Start. Wie hat sich das angefühlt, wieder auf die Strecke zu gehen? Wahrscheinlich am Anfang erstmal unsicher, vorsichtig in den Schritten?
Also klar, die Hüfte war so ein bisschen so das Damoklesschwert, ne, was da so über allem hängt und man so denkt, boah, okay. Und es ist ja auch irgendwie so, ja, mit dem Projekt war so das hatte so mehrere Dimensionen. Auf der einen Seite war es ein Weltrekordversuch. Auch beim zweiten Mal ging es uns darum, trotzdem aber, oder eigentlich ging es darum zu zeigen, people are great.
Neues und, Motto habt ihr euch geschaffen dann, ne?
Ja, das war von Anfang an das Motto. Also ach so, okay. Auch beim ersten Mal, das ist eigentlich aus dem Gedanken heraus entstanden, dadurch, dass ich vorher schon auch Abenteuer gemacht habe oder gereist bin und ich immer, egal wo, unfassbar tolle zwischenmenschliche Erfahrungen gemacht habe und es so schön ist, unterwegs einfach von Mensch zu Mensch sich zu begegnen, auf Augenhöhe willkommen geheißen zu werden, unterstützt zu werden, und trotzdem es so viele negative Stereotypen gibt, dass einem was weggenommen wird, dass irgendwas gefährlich ist und gerade auch im Hinblick auf den afrikanischen Kontinent und die Menschen dort, dass die Idee von dem ganzen Projekt war eigentlich, wie kann ich es schaffen, irgendwas Absurdes, also irgendwas zu machen, was absurd genug ist, dass Leute zuschauen und verstehen, was eigentlich, wie die Welt da draußen ist, wie Menschen miteinander interagieren.
People are great ist ja ein super schönes Motto. Und Max, für dich als Begleiter bedeutet es ja auch, als derjenige, der es alles dokumentieren durfte, du hattest auf einmal dieses Motto, was noch mehr in den Fokus gerückt ist und das hat sich ja für dich dann auch verändert, was du filmst, worauf du so die Kamera hältst, gesagt, oder?
Ja, das hat sich sowieso auch in den ganzen acht Monaten, 240 Tagen, während wir jetzt unterwegs waren, ja natürlich auch irgendwie so ein bisschen währenddessen gewandelt. Manchmal schaffst du es, je nachdem, wo du bist, halt super viel aufzunehmen durch die Kamera, auch zwischenmenschliche Interaktionen. Manchmal bist du aber auch in Gegenden, wo überhaupt keine Menschen sind. Manchmal geht's mehr um den Extremsport, den wir auch jeden Tag gemacht haben. Manchmal ging's mehr darum, bei welchen Leuten wir jetzt zu Hause sitzen und eingeladen werden.
Komm, da brauchen wir jetzt mal eine Geschichte. Da brauchen wir Anekdoten. Ihr wart ja dauernd eingeladen.
Ja.
Diese Gastfreundschaft ist unfassbar. Ja, zum Glück kein Vorurteil. Das ist ja gelebte Gastfreundschaft dort.
Ja.
Was habt ihr da erlebt, gerade als Extremsportler? Man sieht's euch ja an. Ne? Ihr seid da irgendwie unterwegs und schwitzt und kämpft und rackert. Gerade da ist es umso gastfreundlicher, kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das war, ich zum Beispiel, People Are Great war für mich am Anfang auch so ein bisschen cheesy, so, ne, come on. Aber das dann wirklich zu erleben, krass. Also dort irgendwo und so von bis, also in Südafrika, du bist ja größtenteils über Land, also auf dem Land unterwegs und nicht in Städten. Und egal, ob das irgendwelche Farmer waren in Südafrika oder irgendwelche Families, diese eine Mom, die wir da, also so random auch, du hältst irgendwie an der Tankstelle, dann sehen die dein Fahrrad und dann bist du, und was macht ihr hier und bla und dann, ich muss euch auch meine Chefin vorstellen und das, weiß ich, war dann irgendwie die Chefin der Tankstelle, whatever. Und die meinte dann, wo kommt ihr denn heute Abend hin oder an? Und ich so, irgendwie ja grob nochmal so 20, 30 Kilometer die Straße hoch. Und die so, dann könnt ihr ja bei uns schlafen. Und krass. Also so Leute, die du einfach, oder du fährst, abends bin ich dann oft vorgefahren, weil, also es ist natürlich, also diese vielen Dimensionen des, ich fahre zwar auch Fahrrad und es ist auch schon Extremsport, ich filme und ich interagiere und ich habe auch 8 Stunden Sonne auf dem Kopf, aber ich supporte ihn ja auch noch. Also dann vorzufahren abends halt und dann habe ich auch oft irgendwie einen Campingplatz gesucht, wo wir dann irgendwie unsere Zelte aufstellen konnten oder halt irgendwo gefragt, zum Beispiel an irgendeiner Farm, die dann da random war. Und du gehst eigentlich einfach, also das war auch immer unser größte Dings, auch unsere größte Verteidigung in dem Sinne, to smile.
Ja,
also super. Mit offenem Herz und irgendwie so offen lächelnd an Menschen ranzugehen. Und die sind dann natürlich erst so ein bisschen curious. Hä? So ein random Dude irgendwie mitten hier, keine Ahnung was. Und dann braucht es immer irgendwie so, ja, und mein Bruder, der kommt da noch gleich, der joggt noch, und das ist ja natürlich voll verwirrend am Anfang. Und dann, dann löst sich das aber irgendwie so mit den, ja, natürlich, ja, da könnt ihr euer Zelt hinstellen und hier und da, und dann quatschst du so und dann, na, und wollt ihr was trinken? Ja, ja, und hier und dann nach einer halben Stunde so, natürlich schlaft ihr im Haus und na, hier gibt's noch Essen, und da am nächsten Morgen wollen sie sich schon fast nicht mehr gehen lassen. Also das ist uns echt oft passiert, und das ist auch noch Leute, mit denen wir bis jetzt Kontakt haben.
Mhm. Und auch, also zum Beispiel in Sambia, so kurz vor den Big Falls, war auch so total, total witzig. Da sind wir echt so von der Straße beide aufgegabelt worden. ich von Kate, von der Frau, und du, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gerade nicht.
Craig.
Craig, genau, Craig und Kate, ja. Wo du dann irgendwie läufst und dann so, hey, hier, und so, und dann so merkst, okay, eigentlich kenne dich, ne? Kenne ich gar nicht, aber die hatten uns irgendwie auf Instagram gefolgt, und da wirst du dann da reingeholt, und also wirklich von der Straße so, hier, Tür auf, ihr schlaft dann jetzt die nächsten.
Was dann ein bisschen, auch manchmal so ein bisschen tricky ist, weil du musst so diese Balance finden aus, du musst ja noch dein Ding durchziehen und bis irgendwie zu einem bestimmten Punkt auch laufen, oder wir haben ja auch unseren Tagesrhythmus. So, du musst diese Nettigkeit der Leute ja auch aufnehmen, aber du musst trotzdem noch dein Ding irgendwie so durchziehen.
Ja, nicht den Fokus verlieren vor allem.
Genau, ja. Und das war dann auch, also musst du immer so eine Balance finden, das auch anzunehmen, aber auch gleichzeitig irgendwie so, nee, wir müssen jetzt schon irgendwie noch los auch oder weiter oder wie auch immer.
Aber das war ganz schön bei dem Projekt, dass wir so, also ich glaube, wenn du anfängst, wenn es auf 100 Kilometer am Tag zugeht, da hast du einfach nicht mehr diese, da hast du keine Marge mehr für, ich setze mich mal irgendwo eine halbe Stunde mit jemandem hin und quatsche.
Ja.
Und mit den 60 Kilometern am Tag, das ist natürlich auch schon extrem, und ich bin 6 bis 8 Stunden am Tag gelaufen, aber es gab zumindest noch diesen Spielraum eben genau für so zwischenmenschliche Interaktionen. Es war nicht so komplett oder es ist nicht so komplett durchgetaktet, und das macht am Ende auch die Bereicherung und das, was mir Spaß macht an diesen Abenteuern, genau diese Erfahrung mitzunehmen. Und du triffst dann, also zum Beispiel.
Und das war ja auch genau das, was wir projizieren wollten.
Genau darum ging's. Und dann bist du irgendwo, und Craig hat uns dann durch halb Sambia gelotst mit irgendwelchen anderen Bauern, die er kannte, und die kannten dann wieder, irgendwie hatten Family in Tansania, und dann geht's irgendwie da weiter, und dann kommst du irgendwie von Dorf zu Dorf, und überall hast du schon wieder Leute, die dich erwarten und empfangen, und also das ist...
Die Range war auch cool, also so von, weil das ja jeder so ein bisschen annehmen kann, also so vom... sagen wir mal, Top-Performer, Unternehmer oder über irgendwelche Politiker und mit you know,
Botschaftern
saßen wir, und aber bis hin zu random halt irgendwo mittags Straßenarbeiter an der Straße, und alle versuchen halt irgendwie Schatten zu finden unter irgendwie einem so einem kleinen Baum und du liegst da im Dreck und es ist, alle sind schwitzig, und aber du zeigst irgendwie damit so irgendwie so Willensstärke mit dem Sport, und das macht, und das wird irgendwie so von, aber nicht Macht. Ja, wenn du jetzt mit einem dicken Auto dort ankommst oder einem Läufer und irgendwie 3 Vans nebenher, die den supporten, dann bist du direkt auf einem ganz anderen Level. Ja. Also wenn du so in einem Dorf ankommst quasi, da kann dich ja keiner mehr, da will dir auch keiner so richtig helfen, weil du hast ja schon alle Hilfe um dir herum. Und so haben wir uns natürlich auch verletzlicher gemacht, was auch in einigen Situationen echt schwierig war. Aber zu 99% hat uns das Türen geöffnet.
Ja, es macht dich viel, viel nahbarer. Und das, darum ging es quasi, genau zu zeigen, du machst dich vulnerabel, und es wird eben nicht ausgenutzt, sondern es führt dazu, dass dir ganz viele Türen geöffnet werden.
Ja, people are great.
Ja.
Ihr habt es selbst erlebt und könnt es so dann auch nach außen tragen. Was habt ihr eigentlich in der Zwischenzeit anders gemacht? Weil ihr hattet ja den ersten Teil des Abenteuers, nennen wir es mal so, der dann leider mit der Verletzung zu Ende ging. Ihr habt ja in der Zwischenzeit, in diesen 4 Monaten, einiges bedenken können, nochmal neu planen können, nochmal vielleicht sogar neu packen können.
Ja.
Was habt ihr so im zweiten Teil jetzt anders gemacht mittlerweile?
Also die ehrliche Antwort ist, wir haben so,
naja, wir haben
drei Monate und 25 Tage wirklich, also außer dass ich die Reha gemacht habe, gar nichts geplant.
Nein, wirklich nicht.
Und du hast trainiert. Er hat auch rein.
Klar, ich habe mich körperlich vorbereitet.
Krassen Triathlon noch gemacht in Kapstadt und so. Mhm. Aber so planungstechnisch, also ich habe zum Beispiel das Rad einmal angepackt. Vier Monate.
Einfach angeschlossen irgendwo oder?
Ja, das stand dann da in dem Apartment und aber ich fahre halt sonst auch nie Rad und dann war ich auch so, why should I?
Ja.
Also wir haben natürlich so ein bisschen die, ne, also wir haben dann Pakete gepackt, weil wir wussten so mit Laufschuhen und genau, solche da Sachen, das mussten Logistik. Wir irgendwie okay. die unterwegs hinschicken. Also so das Minimum haben wir schon irgendwie vorbereitet. Ganz ohne Planung geht's nicht, aber das Fahrrad jetzt nochmal neu packen, das haben wir literally 3 oder 4 Tage, bevor wir los sind.
Es gab einen Switch von, dass wir hatten beim ersten Versuch, hatten wir so einen Kitrunner mit, so einen Anhänger, den man quasi beim Joggen hinter sich herziehen kann. Mhm. Das war irgendwie Fritz' erste naive Idee, dass er den natürlich auch noch ziehen kann.
Natürlich.
Das war dann auch beim ersten Versuch, hat literally 3 Tage gedauert, dann hatte ich den um die Hüfte.
Ja.
Aber der war halt, das ging nicht mit dem Radfahren. Also es ist wie als ob du irgendwie Steine, also das war um die Hüfte geschnallt und hing halt hinten dran und
wie eine Strafe.
Ja, genau. Und jetzt beim zweiten Versuch haben wir halt alles ans Rad. Mhm. Das ist natürlich, also irgendwo auch beeindruckend, dass das geht, also dass du für 2 Leute für eine Expedition über um die 240 Tage, 8 Monate über einen ganzen Kontinent durch diverse Klimazonen und, also von wirklich richtig kalt und Wäldern und, weiß ich nicht, Regenwald, Bergen, Wüsten und, dass du das alles an ein Fahrrad bekommst.
Das ist auch so ein Ding, ne? Also Afrika ist nicht nur Wüste und Savanne.
Ja, ja, also, richtig. Kann richtig kalt werden da, ne? Ja, ja. Ansonsten, die Route ist ja auch noch ein spannendes Detail. Kapstadt-Kairo, so in der Form, war ja beim zweiten Mal nicht mehr möglich, auch wegen politischer Unruhen. Das können wir auch kurz nochmal beschreiben. Also ihr musstet irgendwann abbiegen. Es ging so nicht weiter.
Ja, also das war dann das zweite Mal eigentlich so das Ding von, wir sind gestartet mit dem Wissen, es ist Krieg im Sudan. Und auch, dass der Norden von Äthiopien ja nicht easy oder vielleicht auch gar nicht zu passieren ist, war uns schon irgendwo bewusst. Und wir sind aber mit sehr viel Optimismus rein und haben gesagt, wir probieren es und wenn es besser wird, wird es besser und wenn nicht, dann nicht.
Wir haben tatsächlich auch 1, 2, 3 Wochen damit verbracht, zu planen, ob vielleicht auch die Westküste möglich ist. Das ist auch, also ich kenne einige, die das auch fahren, im Fahrrad, auch alleine und. Aber das ging dann aus anderen Gründen nicht.
Und ja, irgendwann waren wir dann an dem Punkt, dass wir in Äthiopien, in Addis Ababa angekommen sind.
Nach 7000 Kilometern.
Nach 7000 Kilometern.
Das ist schon quasi von irgendwie Lissabon bis mitten Sibirien.
Mhm. Ja, Wahnsinn.
Ja. Also das vergisst man auch, also auf der Karte sieht, also Afrika ist viel größer, als es auf der Karte aussieht.
Ja.
Und ja, genau, dann waren wir da, waren schon 5, 6 Monate dabei und haben gesagt, gut, wir sind gestartet, den Weltrekord zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber es ging nicht um den Weltrekord, sondern eben diese Geschichten zu erzählen. Und das können wir auch machen, wenn wir auf einer anderen Route unterwegs sind und haben dann die gleiche Distanz beibehalten, aber haben uns dann entschieden, von Addis Ababa rüber zu fliegen nach Dakar in den Senegal und sind von da dann die Westküste weiter hochgelaufen bis ans Mittelmeer nach Tangier in Marokko.
Und so eine Art Weltrekord war es ja am Ende wahrscheinlich trotzdem, also als erstes Team ohne Begleitfahrzeug die Sahara durchlaufen. Das ist schon Wahnsinn. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Also hat man da Gegenwind, hat man da Sand im Gesicht, hat man alles, was man nicht will, hat man nur Hitze und nachts Kälte, stelle ich das
ja,
richtig
so
vor?
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, nee, nachts auch Hitze.
Teilweise. Auch bei euch heiß, ja, ja, okay. Also es ist wirklich, du sitzt in Addis und denkst dir, okay, wie kann man das jetzt, ne, wir möchten weitermachen, aber wie? Und dass das theoretisch möglich war, ist natürlich erstmal so eine Idee. Ne? Und dann sagst du mit mehr oder weniger naiv, ja, okay, let's go, let's try.
Also auch wieder so.
Ihr bleibt euch treu.
Also auch ja, wieder ja, ja, ja. Google Maps.
Naja, dann schon noch andere FahrradfahrerInnen gefragt, die dort ja. auch schon entlang gefahren okay. sind, ob das so versorgungstechnisch überhaupt irgendwie machbar ist und. So, first thing, eigentlich fahren die Route alle von Nord nach Süd. Mhm. Weil du hast in der Sahara, egal eigentlich ob Westküste oder Ostküste, hast du immer Winde, die von Nord nach Süd gehen. Aha. Konstant, und zwar Wind, den kennt man, also das kannte ich hier nicht aus Europa.
Also da das mit dem Fahrrad fährst du da 35 ohne zu treten. Wir ist einfach so.
Mit, wenn du mit dem Wind fährst.
Ich wollte ja. gerade sagen, ihr ja. seid ja gegen.
Genau, und wir Boah. Sind halt gegen den Wind.
Anstrengend.
Wind war ein Faktor, ja, total krass.
Und das ist generell bei den Abenteuern so, das eine sind halt so Sachen, das verstehst du im Kopf, aber richtig verstehen tust du es erst, wenn du es erlebst und erfährst. Ja, so war es halt da auch, ja. Also so, irgendwer sagt, da ist windig und du bist so, ja komm, wie windig kann es sein?
So ein bisschen wie mit der Herdplatte als Kind, you know?
Ja, ja,
du
klar.
musst halt erst die Hand drauflegen, um zu verstehen, dass die wirklich heiß ist.
Dass ihr es durchgehalten habt, finde ich so krass, weil ja. das macht doch auch was mit der Psyche, weil du den ganzen Tag nur Gegenwind hast.
Ja, Wind war halt der eine Faktor. Aha. Dann hast du halt noch die Hitze, also es waren in Mauretanien
45 im Schatten.
So krank heiß.
Aber 45 im Schatten heißt auf der Straße unter der Sonne kratzte, also das wahrscheinlich 55 irgendwie. Ja. Also ja, es war absolut am Limit.
Und ihr habt, wie habt ihr es durchgezogen? So euch gegenseitig motiviert? Habt ihr geflucht? Habt ihr Gehirn ausgeschaltet? Fokus nach vorne? Mhm. Wie macht man das?
Ja, also ne, ich da auf jeden Fall. Das ging, glaube ich, nur einmal, weil wir auch schon so lange in waren. Ja. Also wir waren ja schon dann 5 Monate on the road. Die Körper sind trainiert zu einem gewissen Level.
Auch, dein Kopf.
Auch dein Kopf ist trainiert. Also während die Max und Fritz von der Startlinie in Kapstadt direkt dort in die Wüste, die hat nach einem Tag aufgehört. Wirklich. Also ja, es war so krank. Das ging halt, weil wir es dann durchziehen wollten, weil wir schon die ersten Monate gemacht hatten. Weil du auch irgendwann, ja, da hast du schon, da bist du dann da irgendwie drin, dann willst du auch weiterkämpfen, klar. Und aber umso extremer das wird, gibt's auch, also so ein kleines Team, ja, an so, in jeglicher Hinsicht, Extremsport, extreme Bedingungen, extrem alles eigentlich. Und natürlich ist dann auch unsere Beziehung wird dann extrem gefordert. Und, ja, da mussten wir tatsächlich echt ein paar Mal auch, da musst du halt wirklich aufpassen, du musst so gut in Kommunikation sein, in all diesen Sachen, wie in einer Beziehung. Und weil wenn du das zu dolle anknackst, weil du eben nur dieses kleine Team bist, dann bewegst du dich nicht mehr. Ja. Weil das ist dann, der Körper kann das irgendwie alles und dann ist es nur noch Mindgame.
Klar.
Und ja. wenn der Kopf sagt, hey, wir als Team arbeiten wir nicht mehr zusammen, also können uns nicht aufeinander
verlassen. Also es ist ja nicht irgendwie es ist ja nicht jetzt irgendein, weiß ich nicht, Kollege oder Geschäftspartner, wo man halt sagt, ne, so was riskiere ich hier, sondern wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, also mich selber irgendwie ans Limit bringen, gut, meinen Körper ans Limit bringen, okay, aber wenn ich hier gerade die Beziehung zu meinem Bruder kaputt mache, das ist nicht wert. Also da ist dann so der Punkt, wenn du merkst, okay.
Aber
so.
Du konntest natürlich, also wir waren dann halt drin, du konntest dann ja nicht einfach sagen, ja okay.
Abbrechen geht doch nicht so einfach.
Genau, jetzt einfach abbrechen, ja, war nicht. Also das hat unsere Beziehung auf jeden Fall ein paar Mal echt ans, also ich hätte dir ein, zwei Mal auch fast eine reingeschlagen. Ja, weil da kommt dann einfach so viel auch hoch und es ist so ein krasser Pain, sich dagegen diesen Wind mit diesem tonnenschweren Fahrrad jeden Tag und es hört nicht auf. Es ist laut, ja. Es macht dieser Wind, der macht dich echt fertig. Der macht dich so fertig und wir waren 5 Wochen in dieser Wüste.
Aber auch das ist so ein Ding von, wenn du, also auch so Sachen wie sich morgens motivieren und morgens loslaufen, du, je mehr du am Limit bist, desto weniger, also so dieser ganze Gedanke von, boah, laufe ich jetzt wirklich los, je mehr Komfort man hat, desto mehr hat man überhaupt quasi den Luxus und die Energie, darüber nachzudenken. Und der Gedanke daran, was zu tun, ist meist viel schlimmer, als es eigentlich zu tun. Also so der Schritt in die kalte Dusche, so graut es einem irgendwie ewig von. Wenn man dann einmal drunter steht, dann ist schon irgendwie, also man überlebt es ja dann. Und das merkt man in diesen ganz extremen Situationen, dann in der Wüste auch. Da denkst du morgens nicht drüber nach, habe ich jetzt Bock, 60 Kilometer zu laufen oder nicht? Du stehst halt auf und machst. Also da gibt es gar nicht diese Marge für, will ich jetzt oder nicht. Das ist einfach Execution-Modus. Ja. Und dieses, boah, habe ich jetzt wirklich Lust oder nicht, kommt dann, wenn man weiter oben in Marokko ist und auf einmal im Café sitzt und wieder einen Kaffee und einen Orangensaft trinken kann und sich dann denkt, wow, also jetzt sitzen auch bleiben nice wir. Wäre eigentlich auch ganz nett. So, das ist dann wieder eine ganz andere Art Herausforderung.
Wie habt ihr euch so versorgt eigentlich unterwegs? Ich meine, 5 Wochen Sahara, da ist jetzt nicht an jeder Ecke ein Kiosk.
Ja, also liegt natürlich auch an den Regionen, ja. Detailweise, also viel in den Ländern, in Botswana, in Sambia, in Tansania, Kenia, Äthiopien und auch noch Senegal. Da findet einfach auch viel, viel Leben draußen statt und auch an den Straßen. Da sind überall Menschen, da gibt es überall irgendwie Food und das und hier wird was verkauft und.
Alle 10 Kilometer kannst du irgendwas zu essen und zu holen. Ja. Also das ist total, die Versorgungslage ist.
Und auch in den das waren ja auch sind mehrere Wüsten, ja, auch schon im Norden Kenia ist die Charbi Desert. Da war schon ein bisschen tricky, das ging aber noch. Die Kalahari in Botswana, die umfährt man so ein bisschen. Die Karoo, das ist eine Halbwüste in Südafrika. Also die Wüsten, die gingen bis dahin, aber dann in der Sahara selbst war es auch unterschiedlich. Aber meistens sind wir auch so alle, also um die 40 Kilometer plus minus hast du, irgendwo bist du an Wasser dran gekommen. Mhm. Ob das jetzt irgendwer war, der dort gewohnt hat oder, also tatsächlich mehr, gerade in Mauretanien, es war irgendwie mehr Leben in der Wüste, als man irgendwie so dachte. Mhm. Weil das ist dann auch wirklich ein Volk, was so mit der Wüste lebt. Die Zelte, das ist dann alles irgendwie so auch engineered, dass das irgendwie gut den Wind aufnimmt, aber die Sonne, also du hast irgendwie Schatten, aber der Wind kommt rein. Die Zelte sind dann irgendwie so und so gebaut.
Also da leben einfach viele Leute in Zelten in der Wüste. Und
die haben ja auch in Zelten gelebt dann, ne?
Genau, wir haben auch in Zelten gelebt, ja.
Und die haben dann so Bubbles, die weiß ich nicht, so 3x5 Meter und die liegen dann da und das ist so das Wasserreservoir. Mhm. Da konnten wir dann auch den Hahn aufdrehen und haben da was bekommen. Es haben auch wirklich, also viele Leute halten auch aus freien Stücken mit dem Auto oder mit dem LKW an und geben Wasser raus. Nur nicht, auch sehr interessant, die Touristen nicht.
Ja.
Also wirklich so, du bist mitten in der Sahara. Da ist, da kommt ja nichts, außer halt mal irgendwie so ein Zelt oder eine Hütte. Das waren echt
solche krasse Distanzen.
Und dann kommt da irgendein so ein Van aus Deutschland.
Auch noch Deutschland, ja.
Oder so. Und dann irgendwie 2 Leute sitzen drin, werden ein bisschen langsamer, halten so ihre Handys an die Windschutzscheibe und fahren dann weiter. Und man denkt sich so, da ist dort die letzten 5 Stunden kam da nichts. Die nächsten 5 Stunden kommt auch nichts. Zumindest mal cool, also wäre ja auch für uns interessant, was macht man da? Also die haben ja auch
alles Gutes, mal fragen, kann man ja.
Die haben ja auch irgendein Abenteuer, was sie gerade erleben. Einfach stumpf dran vorbei und das ist echt so komische Momente. Und ja, die anhalten, sind die Mauretanier, die Marokkaner. Das war dann aber auch echt toll. Also, dass du da immer wieder so die Leute fragen, wollen wir auch immer anbieten, also dich mitzunehmen, ne? Versteht ja keiner, warum, wer ist so dämlich und läuft hier so der Arme.
Seid ihr mal schwach geworden fast? Habt ihr mal irgendwann überlegt, okay, vielleicht
tatsächlich nicht.
Nee. Mit? Nee.
Krass. Ich glaube die letzten Meter nach der Sahara, als das geschafft war, die liefen fast oder fuhren fast wie von selbst, kann ich mir vorstellen. Mit welchem Gefühl seid ihr dann am Ende am Ziel angekommen? Wie ging es euch in dem Moment?
Ja, also so ins Ziel laufen ist auch, da ist irgendwie viel mehr als so reine Freude und Ekstase. Ja. Und auch die letzten Tage waren so ein bisschen, manchmal ist es so einfacher, die krassen Sachen zu machen, weil da ist man so angespannt, da weiß man, boah, also wir hatten das zum Beispiel nach der Wüste, kamen so ein paar
flache. Nach der Wüste war auch alles einfacher. Ja. Literally bist du halt einfach durch das absolut Extremste durch.
Danach fliegt man quasi.
Du weißt, du kannst es und du hast ja schon krassere Sachen gemacht, aber dann musst du halt trotzdem noch 20 mal deine 60 Kilometer jeden Tag abspulen. Ja. Und das ist manchmal mental fast noch, das ist jetzt nichts Besonderes mehr, aber es tut halt trotzdem jeden Tag weh. Also und dieses Zwischending von, das ist jetzt, das dann immer noch weiterzumachen, das war auch eine ganz eigene Herausforderung, das dann noch gut zu Ende zu bringen.
Und konzentriert zu bleiben auch. Ich meine, nach wie vor, theoretisch mit der Hüfte, es hätte ja wieder was auftauchen können. Oder dass du mit dem Fahrrad stürzt, auch das hätte ja passieren können.
Every day, ja.
Und jeden Tag diese, das ist dann eigentlich das, was am Ende so, wo du dann merkst, okay, jetzt, also du bist immer unter diesem Druck, also natürlich irgendwie selbst gemacht, ne? Also richtig dazu gezwungen wird man ja nicht, aber dieser Druck von jeden Tag aufstehen und so performen zu müssen und diese Leistung abzurufen und dann irgendwann da im Ziel anzukommen und das einfach nicht mehr zu haben. So. Und dann waren auch Freunde da und irgendwie alle so in den Arm zu nehmen und so dieses Ding von, weil gerade am Ende, weil das so extrem war in der Wüste, wir haben uns teilweise als Menschen gar nicht mehr richtig selber gemocht, weil man so immer abrufen.
Es war vielleicht, wir hatten ja dann wenig Spiegel so von anderen, aber in Casablanca für die letzten 5-6 Tage hatten wir noch, kamen zwei Videografen aus Berlin dazu. Also durch die hat man dann, okay, wir waren wirklich harte Hunde. Also weil du dir musst du so eine quasi auch Härte, also auch mental, aber ne, zulegen, damit du das geschafft hast und du warst quasi noch ein bisschen in diesem Film, weil ohne den ging das gar nicht.
Ja.
Das hat man dann da so ein bisschen gemerkt und dann auch ins Ziel rein, das war immer noch, also es war so schön, ja, die anderen waren, es war auch fast so, als ob alle um uns rum aufgeregter waren als wir selbst.
Wo war das Ziel? In welcher Stadt?
In Tangier. Das Ganze im Norden
von Marokko. Quasi da an der Meerenge von Gibraltar.
Und da haben wir das Ziel so geplant und das war mega cute und da sind auch einige Tränen geflossen. Aber immer noch war man ein bisschen in diesem. Und es hat sich jetzt eigentlich erst durch die letzten Tage durch dieses Retreat und hier wieder ankommen und so ein bisschen jetzt mehr.
Erlaubt man sich wirklich wieder so sich fallen zu lassen und in so einem, quasi in so einem Safe Space zu sein. Ne? Du bist ja sonst auch immer, du musst immer so, du bist halt nie, weißt nicht, wo du schläfst, weißt nicht, wo du ankommst, wen du triffst, was ja auf der einen Seite super bereichernd ist und ja gerade auch das Schöne und das Spannende an diesen Abenteuern. Aber auf der anderen Seite merkst du halt, okay, du bist unterbewusst, bist du immer so ein bisschen alert und musst immer so ein bisschen, wenn du halt nicht selber auf dich achtest und nicht guckst, wo du bleibst, dann macht's auch kein anderer.
Und es war halt nie Pause. Also 24/7, wenn du eine Sache nicht dran gedacht hast, gerade zum Beispiel auch mit dem Filmen und alles, wenn ich es nicht gefilmt habe, dann habe ich es halt nicht gefilmt. Und am besten filme ich es auch noch in vertikal und horizontal und gleichzeitig müsste ich aber noch dran denken, dass wir da noch Wasser holen müssen, weil da gibt's dann nichts mehr und wo bauen wir die Zelte? Also und das war dieser Dauerfilm, den du dann schiebst, und den musst du auch weiterschieben bis zum Ende.
Deswegen frage ich mich, das ist ja erst ein paar Tage her, dass ihr zurück seid. Ne? Ja. Ihr wirkt so entspannt, so völlig gechillt. Fritz war schon wieder laufen, du warst schon wieder in Hamburg, Max. So, aber kommt man so einfach wieder in dieses normale Leben zurück oder vermisst ihr das Abenteuer doch schon ein bisschen? Also habt ihr Entzugserscheinungen, sowas in der Art?
Also ich glaube, da ist man gerade tatsächlich mittendrin in diesem Reinfinden in normal society, weil also zum Beispiel auch diese ganzen interessanten Aspekte von Kulturen beobachten und also da könnte man jetzt Stunden drüber reden, aber auch, dass man eigentlich so lange nicht, also du bist so lange eigentlich immer auch draußen von Society, jetzt auch zum Beispiel, weil du so viel auf dem Land verbringst, in dem Extremsport, manchmal in eine Stadt kommst und dann aber auch wieder draußen bist. Und genauso, ja, jetzt auch wieder, also all diesen Erlebnissen und ganz anderen Kulturen und so und jetzt wieder in diese hier, du siehst die ja auch lange von außen, ja, zum Beispiel dieses Hamsterrad hier so, ja, ne, was man ja auch selbst lange gerannt ist davor. Ja. Aber jetzt hatte man halt auch mal, du kriegst halt andere Blickwinkel.
Also auch politisch Europa mal aus einer afrikanischen Perspektive wahrzunehmen und so zu merken, ja, also irgendwie so richtig die Guten und die Lieben sind wir auch nicht immer. Also da wird schon auch viel im eigenen Interesse gehandelt, ja, und auf Kosten anderer. Und das wird hier halt immer ein bisschen durch eine andere Brille dargestellt. Und
dieser ganze Kontinent wird eigentlich, es wird alles ausgebeutet. Ja, klar. Ob das jetzt von den Amerikanern, von den von den Europäern, über nicht nur jetzt, die letzten Jahrhunderte und. Und ja, aber also, ach, das ist so viel eigentlich, was man jetzt, und trotzdem die Mensch und.
Also ganz viele Sachen, die sich da irgendwie auftun und wo man jetzt halt so ein bisschen dabei ist, so die Fäden wieder zusammenzuziehen. Ja, was macht man jetzt mit den ganzen Eindrücken, Erfahrungen? Man sieht, ja, viele, der Blickwinkel wird so weit. Und natürlich so am Ende, alle Probleme kann man auch nicht lösen. Und irgendwo muss man wieder ansetzen und man lebt einen ganz anderen Alltag. Aber was man auch auf diesen Reisen oder durch so Abenteuer wird, man wird halt sehr flexibel.
Man wird auch so resilient irgendwie. Es gibt so geile Sachen zu beobachten. Zum Beispiel gerade, also ich war gerade beim Friseur und überhaupt sowas, also da ist mir so aufgefallen, okay, so die letzten Monate war das einfach gar nicht so Thema, wie ich aussehe. Ja. Also das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt von wieder reinkommen in eine Gesellschaft, dass man selbst auch wieder mehr Wert legt aufs Äußere, weil dort war es einfach nur Pragmatismus. Ich habe mir die Haare abrasiert, weil das halt super easy ist. Mhm. Und er hat sie lang wachsen lassen, weil es halt auch easy ist, so mehr oder weniger. Und du hast dich vor der Sonne geschützt und es war eigentlich scheißegal. Und das ist zum Beispiel so ein Ding. Also dachte ich, interessant. Ja, ist mir jetzt auch wieder wichtiger, weil,
warum? Überhaupt, dass man sich jeden Tag wieder im Spiegel sieht.
Ja.
Stimmt, ja. Ne?
So, allein das hast du ja einfach unterwegs nicht.
Du hast einfach tausende andere Probleme.
Das ist es. Und kein schönes Schlusswort, aber es ist genau der Punkt, glaube ich, den du getroffen hast. Ne? Egal, ob im Abenteuer, in der Vorbereitung oder auch danach. Die To-Dos haben wir alle irgendwo. Aber ich finde das so spannend. Es ist so eine krasse Reise, so eine krasse Erfahrung, die ihr als Brüder machen durftet. Ich glaube, es ist nicht für alle Konstellationen, für alle Brüder was am Ende. Ich glaube, eurer Beziehung hat es auf jeden Fall gut getan. Ihr seid sehr close, sehr vertraut. Wirkt ihr miteinander, auch weil es so extrem war, wahrscheinlich unterwegs.
Ja, ich meine, wir haben jetzt über ein Jahr lang eigentlich jeden Tag zusammen verbracht.
Verbracht, also, gearbeitet, gelitten, gefreut.
Also, wenn man, ich glaube, wenn wir nicht die Nähe und dieses gute Verhältnis hätten, dann wäre es schon längst hoch und auseinander gegangen. Aber sehr, sehr schön, dass das so gut geklappt hat. Ja, super dankbar dafür.
Wir sind auch dankbar, dass wir diese Geschichte hören durften hier im Rausgehört Podcast. Wirklich beeindruckend. Zwei Brüder, halb verpeilt, aber schon richtig Bock auf Abenteuer, fliegen rüber nach Afrika und es klappt dann am Ende. Und ihr seid so happy miteinander, ihr habt so viel erlebt und jetzt wieder viel Spaß im Alltag. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zu Gast wart im Rausgehört Podcast.
Danke dir.
Bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Genial und geheimnisvoll. Faszinierende Geschichten aus dem größten Computermuseum der Welt. Der neue Podcast des Heinz-Nixdorf Museumsforums. Tauche ein in die Welt der Informationstechnik. Voller Geheimnisse und spannender Erkenntnisse. Überall, wo es Podcasts gibt und auf hnf.de.